SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, am Neujahrsmorgen mit dem Mann, der das Schulfach Glück erfunden hat. Ernst Fritz Schubert aus Heidelberg. Und mit ihm wollen wir in ein hoffentlich glückliches neues Jahr starten. Schönen guten Tag, Herr Fritz Schubert.
Guten Tag, Frau Dick.
Ein glückliches neues Jahr, das wünscht man sich immer wieder. Den Spruch werden wir heute und an den kommenden Tagen immer wieder sagen und auch hören. Ist das eigentlich mehr als nur eine Floskel?
Naja, sich Glück wünschen heißt ja, eigentlich dem anderen auf den Weg mitzugeben, dass das, was er anfasst, auch gelingt. Und am Neujahrsmorgen, an dem schönen Tag, der jetzt gerade beginnt, hat man natürlich auch viele Vorsätze. Und dass diese Vorsätze nachher umgesetzt werden, das ist vielleicht hinter dem Wunsch verborgen, ne? Und ich denke einfach, es ist richtig, auch den anderen zu ermutigen, die Dinge, die er anfassen will, eben auch zu erreichen. Und natürlich mit dem Wort Glück, das aus dem Mittelhochdeutschen kommt, gelucken, gelungen, heißt ja eigentlich dann auch, dass das möglichst auch den Zufall mit einschließt, dass möglichst alles gelingen soll in diesem Jahr. Das wünschen wir uns ja alle.
Aber Sie haben eben schon die Vorsätze angesprochen. Das ist ja so der Klassiker. Man nimmt sich gleich mal wieder was vor fürs neue Jahr. Damit setze ich mich doch aber gleich zum Jahresbeginn unter einen Riesendruck.
Naja, das kommt drauf an, ne? Also wie man das macht. Ne? Normalerweise, man sucht ja immer einen neuen Anfang. Denken Sie an die Kinder, die mit einem neuen Heft anfangen. Die bemühen sich ja dann auch, was Schönes reinzuschreiben am ersten Tag oder auf die erste Seite. Und so ist es mit uns Menschen auch, dass wir natürlich uns wünschen, einen guten Anfang zu haben. Und ein guter Anfang beginnt natürlich auch mit Vorsätzen. Und das Planen oder die Vorsätze zu entwickeln, ist ja etwas, was uns Menschen eigen ist, dass wir auch vorausschauen können. Das sollten wir auch benutzen in dem Zusammenhang und uns vielleicht auch in der Vorfreude ein wenig glücklich wähnen. Das ist auch ganz gut. Also insofern, ich finde es gut, sich was vorzunehmen. Und
wenn ich es dann am Ende nicht erreiche, ich muss mich doch daran dann messen. Dann ist die Enttäuschung groß, dass mit dem, ich gewöhne mir das Rauchen ab, hat wieder nicht geklappt oder ich mache mehr Sport. Und
ja, aber ich muss am Ende, muss ich dann sagen, vielleicht gibt es ja gute Gründe, dass ich nicht gemacht habe. Also jetzt beim Rauchen würde ich das mal nicht so annehmen, aber es ist sowieso, wenn Sie das so sagen, ist der verkehrte Vorsatz, nicht mehr zu rauchen, sondern wenn wir so Negativziele haben, also etwas nicht mehr zu tun, etwas zu vermeiden, dann haben wir natürlich auch Schwierigkeiten, das meistens zu erreichen, weil es viel besser ist und so ist unser Gehirn eigentlich programmiert, sich etwas vorzunehmen, was positiv ist. Also wenn wir jetzt am Jahresanfang sind und uns vorstellen, wir wollen nicht mehr rauchen, dann ist es vielleicht besser formuliert, ich möchte gesünder sein, ich möchte vielleicht einen längeren Atem haben, ich möchte vielleicht morgens ohne den Husten aufwachen, ich möchte einen frischen Atem haben. Das sind alles Dinge, die viel, viel besser sind für die Vorsätze als ich möchte nicht mehr.
Ich habe Sie vor unserer Sendung gefragt, welchen Titel Sie gerne hören würden zum Jahresanfang, der Sie glücklich machen würde oder der passen würde. Sie haben gesagt, My Way von Frank Sinatra. Warum?
Unser Glücksverständnis ist oft geprägt von den glücklicheren Augenblicken. Und wir haben so das Gefühl, dass ein gelingendes Leben irgendwo eine Summe ist von geglückten Augenblicken, von Hochmomenten. Aber ich glaube, dass wir Menschen auch auf dieser Welt sind, vielleicht mit unseren Vorstellungen, auch die Dinge aufzunehmen, die vielleicht weniger glücklich sind. Und gerade die Mischung macht's. Und ich hoffe und ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass die Menschen das auch begreifen und sich nicht permanent von einem Höhepunkt zum anderen hangeln wollen.
Sondern man soll seinen Weg, my way, finden.
Man soll seinen Weg finden und man soll auch unter Umständen mal auf dem Weg Niederlagen einstecken. Man soll sich mit den Niederlagen unter Umständen auch reflektieren, sich Gedanken über sich machen, über Gedanken über das machen, was uns begegnet und eigentlich auch ein Stück weiterkommen im Leben. Und ich finde, My Way zeigt es, dass wir, wenn wir nach dem Glück streben, ja auch nicht das Endziel haben, sondern den Weg beschreiten und auf diesem Weg verschiedene Dinge empfangen, mal positiver, mal nicht so positiv, aber mit diesen Dingen umgehen lernen. Das ist wichtig und das bringt Frank Sinatra, glaube ich, ganz gut zum Ausdruck.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Und ohne einigen zu nahe treten zu wollen, aber wahrscheinlich lagen wieder unter ziemlich vielen Weihnachtsbäumen Ratgeber zum Glücklichsein oder Glückskalender 2012. Vielleicht auch das Buch von Dale Carnegie, Sorge dich nicht, lebe. Das ist seit Jahrzehnten ein Verkaufsrenner, millionenmal verkauft. Herr Fritz Schubert, wieso haben wir so eine Sehnsucht nach positivem Denken? Ist alles um uns herum so schlecht?
Ja, also mit dem positiven Denken habe ich es nicht so gerne, weil das positive Denken ja unter Umständen auch verhindert, dass das, was uns die Emotionen sagen wollen, was unsere Gefühle sagen wollen, nämlich, dass es manchmal vielleicht darauf ankommt, auch Angst zu haben, manchmal darauf ankommt, eine negative Emotion wahrzunehmen, dann unterdrückt wird. Ich denke einfach, wir haben wenn wir aus der Höhle rauskamen mit unseren Vorfahren, irgendwo auch diese Skepsis mitbekommen und die heitere Skepsis. Das wäre so etwas, was ich mir vorstellen kann, was ganz wichtig ist.
Heitere Skepsis, das klingt eine interessante Kombination, ja?
Ja, also das gehört dazu, ne? Also sehr wohl eine heitere Gelassenheit einerseits, aber auch eine Präsenz in der Form zu haben, dass man im entscheidenden Augenblick auch sich selbst wahrnimmt, die Gefühle wahrnimmt, seine Intuition, sein Bauchgefühl mal wahrnimmt und dann würde so manches Unglück, was uns so widerfährt, nämlich dann auch vermieden werden. Aber wenn ich jetzt permanent mit der rosaroten Brille rumlaufe und alles, was mir passiert, ist mir recht und es ist mir lieb, dann habe ich unter Umständen nachher das Gefühl, ich muss alles nehmen und sobald sich eine Schwierigkeit auftut, dann habe ich dann auch keine Lust mehr dazu, weil ich ja wieder was Leichtes suche und einfach immer nur mit meiner rosaroten Brille herumlaufe. Und ich bin der Meinung, es kommt drauf an, auch ab und zu mal skeptisch zu sein, ab und zu mal Angst zu haben, ab und zu mal misstrauisch zu sein, damit das, was uns an Gefahren begegnet, auch von uns als Gefahr erkannt wird.
Aber für mich klingt das manchmal fast ein bisschen so, als hätten wir ein echtes Luxusproblem. Also in anderen Ländern sind manche glücklich, ja, ich nenne jetzt dieses platte Beispiel mit einem Schälchen Reis. Und wir, uns geht's eigentlich gut, geht's uns manchmal zu gut? Ich weiß es nicht, irgendwie.
Naja, im Gegensatz zu den Tieren haben wir ein erwachtes Bewusstsein, wenn man so will. Und da stellt sich natürlich die Frage, wofür bin ich eigentlich hier auf dieser Welt? Mhm. Und wenn ich die nicht beantworten kann, dann fange ich an zu suchen und zu grübeln und komme nicht vorwärts. Und wenn ich nur alles habe, was ich brauche, es gibt ja so ein schönes Beispiel, die Fische auf dem Meeresgrund, die brauchen nicht über das nachzudenken, wofür sie da jetzt eigentlich sind, sondern die suchen sich das nächste Futter. Und der Mensch in Bangladesch, der vielleicht was zu essen bekommt, der ist dann froh. Der hat sich auch damit die Frage beantwortet, wozu er jetzt da ist, nämlich um sich zu ernähren. Derjenige, der in Afrika lebt und in Unfreiheit lebte, der hat natürlich auch dieses Problem zu sagen, wonach strebe ich eigentlich? Nach Freiheit. Der weiß wo. Aber wenn ich Freiheit und Sicherheit und Wohlstand habe, dann muss ich mich natürlich fragen, wozu bin ich dann hier auf dieser Welt? Und diese Frage, und das steckt eigentlich hinter dem Glück, ist die Frage nach dem Sinn. Also wenn ich jetzt sage, ich bin so unglücklich und dann gehe ich aber zufällig da raus und treffe einen Menschen, der mit mir freundlich ist oder vielleicht sogar mich liebt.
Aber das merke ich vielleicht gar nicht. Wenn ich diese Grundstimmung des Unglücklichseins habe, dann merke ich gar nicht, dass der Mensch nett zu mir ist, dass er vielleicht sogar sehr aufmerksam ist mir gegenüber. Also das meine ich so ein bisschen damit, dass manche Menschen so dermaßen verschlossen sind, dass sie nämlich genau deshalb all diese Ratgeber und das alles brauchen oder meinen es zu brauchen.
Ja, also ich vermute eher, dass es eine große Sehnsucht nach dem Sinn des Lebens ist und das verschließt sich vielen Menschen insofern, als dass ihnen viel offeriert wird, was glücklich macht, so die scheinbaren Glücksversprechen.
Also was vermeintlich glücklich
ja,
macht.
Was vermeintlich glücklich macht und diese vermeintlichen Glücksversprechen, die entpuppen sich ja dann meistens als gar nicht so glücksbringend. Also wenn wir das jetzt mal so auf das Beispiel, wir haben gestern vielleicht alle ein bisschen was getrunken, aber wenn Sie die Bacardi-Werbung anschauen, ne, das sind da nur glückliche Menschen, da wird getanzt, da wird Musik gemacht, das sind alles wunderbare Situationen. Und dann gehe ich in den Laden und kaufe mir eine Flasche Bacardi und was kriege ich? Das vielleicht, was viele Zuhörer heute haben, einen dicken Kopf. Von alledem ist nichts eingetreten, was ich mir eigentlich gewünscht habe. Also da muss man aufpassen, dass man also lernt, diese scheinbar guten Gründe zum Glücklichsein von den wahren guten Gründen zum Glücklichsein zu unterscheiden. Und das ist natürlich etwas, was ganz wichtig ist und was erfordert, mich selbst erstmal wahrzunehmen, also zu sagen, was sind denn wirklich meine Motive, was treibt mich denn so in dem Leben und dann, wo treibt mich das Leben eigentlich hin und kann ich das vielleicht ein bisschen steuern?
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Another Brick in the Wall von Pink Floyd. We don't need no education. Eigentlich der Anti-Lehrer-Song. Und ausgerechnet ein früherer Lehrer und Direktor hat mich auf die Idee gebracht, diesen Song zu spielen. Ernst Fritz Schubert. Zu Gast bei SWR1 Rheinland-Pfalz Leute an Neujahr. Erfinder des Schulfachs Glück. Sie haben gesagt, ich soll das spielen. Warum? Was verbinden Sie mit dem Lied?
Naja, also zum Teil meine eigene Schulzeit und die Vorstellung von dem, was in meinem Leben passieren sollte, was mich vielleicht glücklich machen sollte, was ich mir damals überlegt habe. Und ich hatte immer so dieses Gefühl, und wir waren ja so ein bisschen die Opfer der noch fast schwarzen Pädagogik, ne? Die Erziehung, die man körperlich gespürt hat, die dann vielleicht dem einen oder anderen die Fingerspitzen erröten ließ. Das sind natürlich auch damals Fluchtgedanken gewesen. Und ich habe gedacht, lasst mich doch auch ein bisschen alleine. Erspart mir doch das, was ihr unter Bildung versteht und gebt mir ein bisschen von dem, was ich mir wirklich wünsche. Das ist meine Freiheit. Und das wird in dem Lied, glaube ich, ganz gut verkörpert.
Sie sagen, Glück kann man lernen. Und Sie haben es vor knapp 5 Jahren an Ihrer früheren Schule, der Willi-Hellbach-Schule in Heidelberg, eingeführt. Ganz konkret, wie sieht denn der Glücksunterricht aus? Was macht man da? Was lernt man da? Zum Beispiel.
Ich nehme jetzt die einfachsten Beispiele.
Ja.
Zum Beispiel, dass man den Kopf heben muss, um seinen Horizont zu erweitern.
Ich hebe den Kopf und dann gucke ich nach oben.
Ja, aber Sie könnten auch nur nach unten gucken, ne? Also hier an der Stelle etwas herauszufinden, dass Körper, Geist und Seele irgendwo zusammengehören. Das ist was ganz Wichtiges.
Es gehören motorische Übungen dazu.
Genau, also da müssen Sie sich vorstellen, dass also da Theaterpädagogen vielleicht zugange sind, die einfach sagen, lass dich einfach mal nach hinten fallen. Und werd aufgefangen und hab das Gefühl, dass du geborgen bist, dass du Vertrauen haben kannst. Aber gleichzeitig, wenn du hinten stehst, dass du auch Verantwortung übernimmst. Das heißt also, Vertrauen und Verantwortung zwei Seiten einer Medaille sind. Dass ich vielleicht anfangen muss, wenn ich einen Menschen stärken will, ihn zu wertschätzen. Es sind einzelne Übungen. Im Kindergarten beispielsweise machen wir eine ganz einfache Übung, indem wir sagen, ich kann gut und werf den Ball zum Nächsten. Und er wirft ihn zurück und sagt, du kannst gut. Mhm. Und so ergeben sich sozusagen die eigenen Stärken, die vielleicht sonst unerkannt geblieben wären. Wenn ich Kinder frage, welche Stärken hast du? Oder wenn ich Erwachsene frage, welche Stärken, dann überlegen die sich, fällt ihnen kaum was ein. Wenn ich sie nach den Schwächen frage, dann haben sie an jedem Finger 10. In der nächsten Stufe wäre das dann vielleicht so, dass man in der Oberstufe sich überlegt, eigentlich erzähle was von einem Erlebnis und ich frage nach und kümmere mich darum, was hat geklappt. Also das Gegenteil von dem, was man sich vorstellt, Sie kommen nach Hause heute aus der Sendung und freuen sich über Ihre Gehaltserhöhung. Erzählen Sie das Ihrem Mann und er sagt, das hast du gar nicht verdient. Das wäre das Gegenteil.
Das wäre das Gegenteil da wär von was dem, los
was wir machen. Aber Wertschätzung ist der erste Schritt. Und das wird in Rollenspielen gemacht, das wird in körperlichen Erfahrungen gemacht, das wird in emotionalen Erfahrungen gemacht.
So, und wie bewerte ich das Ganze? Weil ich habe gelesen, das hat mich dann schon überrascht, es gibt sogar Noten für das Fach.
Na klar, wenn man sich im Schuldienst bewegt und im Fächerkanon aufgenommen werden will, dann muss man natürlich Noten geben, weil die Kinder das ja auch so gewöhnt sind. Und bewerten kann man es in der Form, indem man eben das, was die Kinder erlebt haben oder die Jugendlichen erlebt haben, als Erlebnisbericht vor sich liegen hat. Das zweite ist nachher, was habe ich beobachtet? Das ist die Frage an mir. Was habe ich beobachtet an meinen Gegenübern?
Also ein bisschen
Klasse?
So wie Aufsätze, Referate, Hausarbeiten.
Und die letzte Frage, und das ist die wichtigste, inwieweit ist das denn für meinen Alltag nützlich? Da kann man natürlich dann unter Umständen das erreichen, was zu dem Erlebnis gehört. Es hilft ja nicht nur, ein schönes Erlebnis zu haben. Es kommt eigentlich darauf an, darüber auch nachzudenken. Was ist mir passiert? Warum ist mir das passiert? Um dann zu sagen, es war ein schönes Erlebnis, als ich in der Gruppe war. Und dann das Gefühl zu haben, es ist unheimlich wichtig, eine Gemeinschaft gibt mir einen Wert. Ich möchte zu dieser Gemeinschaft dazugehören. Dazu gehören natürlich ganz bestimmte Dinge, die ich der Gemeinschaft geben muss. Nämlich, ich muss Verantwortung übernehmen. Ich bin aber auch aktiv. Ich kann nicht nur Verantwortung übernehmen, sondern ich kann auch etwas in dieser Gemeinschaft bewirken. Ich mache mich auf den Weg, wir sind mal wieder bei den Vorsätzen, etwas zu erreichen. Und ich kann dann auch entsprechend mit den anderen Menschen achtsam sein, um mit den anderen Menschen mich mitzufreuen. Denn Freude ist der tägliche Abglanz des Glücks. Und vielleicht auch mit ihnen mitzuleiden, weil geteiltes Leid halbes Leid ist.
Haben Sie das gehört? Freude ist der tägliche Abglanz des Glücks.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Bevor wir weiter über das Schulfach Glück reden, möchte ich Sie noch etwas anderes fragen in dem Zusammenhang. In Ihrem Buch Schulfach Glück, da steht nämlich gleich am Anfang in der Einleitung, es wird Zeit, in Anlehnung an Hartmut von Hentig, Schule neu zu denken. Und für alle, denen der Name nichts sagt, von Hentig ist ein Reformpädagoge, den viele Jahre lang bewundert haben, der dann aber in Verruf geriet, weil er die Missbrauchsfälle an der Odenwaldschule geleugnet oder zumindest verharmlost hat. Und sein Lebensgefährte war der frühere Schulleiter der Odenwaldschule, Gerold Becker, der im Sommer 2010 gestorben ist. Herr Fritz Schubert, wie hat sich denn das Bild, das Sie haben von der Reformpädagogik oder von den einstigen Koryphäen wie von Hentig für Sie geändert?
Ja, das Bild der Reformpädagogik hat sich nicht verändert, nur das Bild von Hartmut von Hentig hat sich etwas verändert. Insofern, dass es ja wichtig ist, mit diesen jungen Menschen zu arbeiten und mein Credo ist ja, über den Verstand hinaus eben auch die Körperlichkeit und die Emotionen mit zu berücksichtigen. Das, was da passiert ist, macht mich sehr traurig. Weil hier das nämlich genau eingetreten ist, was vorher aufgebaut wurde. Das heißt, ein übergroßes Vertrauen, was bei den Kindern erzeugt wurde, gegenüber ihren Erziehern, missbraucht wurde. Und man sich das einfach genommen hat zum eigenen Wohlbefinden, zur Befriedigung der eigenen Lust. Und das ist etwas, was ich so nicht akzeptieren kann. Und ich frage mich, warum ein so in die Jahre gekommener Altmeister der Pädagogik nicht so viel Weitblick und so viel Selbstkritik auch äußern kann, zu sagen, das ist verkehrt, statt permanent eigentlich immer so zu lavieren und Lösungen zu finden und zu sagen, so kann es nicht sein oder so kann es nicht gewesen sein. Damit hat er einer ganzen Richtung, glaube ich, einen sehr großen Schaden zugefügt. Und das hat dazu geführt, dass ich eigentlich es heute bedauere, ihn so in dem Buch auch darzustellen.
Reden wir nochmal über den Glücksunterricht. Ziel ist es ja, aus Verlierern, sage ich mal, Bildungsgewinner zu machen. Ich glaube, so haben Sie es auch irgendwo vielleicht sogar mal formuliert.
Genau.
Mich hat ein Beispiel in Ihrem Buch beeindruckt, Cornelius. Vielleicht erinnern Sie sich an den noch. Er hat mitgemacht bei Deutschland sucht den Superstar. Er hat es auch ziemlich weit geschafft, ist dann aber doch rausgeflogen. Und das sorgte ja für einen echten Einbruch, also bei diesem Jungen. Da ging dann nichts mehr an der Schule. Wie haben Sie den wieder zurückgeholt? Das ist schon beeindruckend.
Wenn wir lernen, uns praktisch von einem Höhepunkt zum anderen zu hangeln, von einem Erfolgserlebnis zum anderen, und wir lernen nicht mit Niederlagen umzugehen. Also selbst unsere Nationalmannschaft hat es ja nicht gepackt, nach dem dritten Platz in Südafrika aus dem Flugzeug zu steigen in Frankfurt, nur weil sie einmal verloren haben, und zwar gegen einen ganz potenten Gegner, Spanien. Das sind also so Dinge, die wir lernen müssen, mit Niederlagen umzugehen. Und mit Niederlagen umzugehen heißt auch zu prüfen, wie viel Eigenverantwortlichkeit liegt denn bei mir, wie viel Verantwortlichkeit liegt bei ganz anderen Menschen.
Aber das klingt alles so nüchtern. Das passiert zu einem Zeitpunkt, wo es um die Zukunft dieses jungen Menschen geht.
Also der hat sich ja ganz drauf eingelassen. Der Cornelius, um das jetzt nochmal ein bisschen näher einzulassen, der hat ja sozusagen sich abgewendet von der Schule und dachte, er macht jetzt eine Riesenkarriere, so wie es ja den Zuschauern auch immer versprochen wird, ne? Putchen Brammel gleich zum Superstar. Ne? So. Und jetzt damit umzugehen, das war natürlich schwer, weil je höher man unter Umständen glaubt zu sein, desto tiefer fällt man. Und Cornelius ist sehr gefallen. Das hat also seinen Lebenstraum zerstört. Und das, was ich mir jetzt vorgenommen hatte, war eigentlich, ihn wieder zu dem Punkt zurückzuführen, wo die Stärke spürbar ist. Also nicht da in dem tiefen Loch eben ihn zu belassen, sondern zu sagen, was gab es vor dieser Zeit, was für dich wichtig war? Und da gab es Freunde, da gab es eine Familie. Die Mutter war ja dann sehr rührig und hat sich auch um ihn gekümmert, das was ja richtig war, und hat ihm das Gefühl von Geborgenheit gegeben. Aber sich auf den Weg zu machen, bedeutet eigentlich erstmal wieder, sich an seine Stärken zu erinnern. Das ist etwas, was in seinem Fall gelungen ist. Der hat sich nämlich überlegt, hat gesagt, Mensch, es ist ja viel besser, wenn ich Abitur mache. Dann kann ich nämlich studieren. Dann kann ich zwar immer noch meine Musik machen, da verdiene ich mir vielleicht das Studium damit, aber ich bin nicht darauf angewiesen, auf irgendwelche Klischees, die jetzt erfüllt werden müssen, damit ich in einer Sendung der Superstar bin, damit Dieter Bohlen sich irgendwo produzieren kann. Das hat er erkannt. Und das war eigentlich so der Punkt zu sagen, Mensch, die Niederlage ist ja vielleicht gut. Und das ist in dem Zusammenhang bei ihm gelungen und er hat sich auf den Weg gemacht, hat Abitur gemacht, studiert mittlerweile. Er kommt immer noch in die Schule, er macht immer noch Schulmusik. Gerade im letzten Dezember war es so gewesen, dass er mit einem ehemaligen Lehrer zusammen aufgetreten ist und die beiden ein Album aufgenommen haben. Also das, was seine Stärke ausmachte, hat er wiedererkannt und benutzt sie wieder. Ist doch wunderbar.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Fritz Schubert, Sie haben das Schulfach Glück eingeführt an Ihrer früheren Schule. Wir haben darüber gesprochen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie war Ihre eigene Schulzeit?
Naja, also...
Reden wir nicht drüber.
Ich habe es ja irgendwie gepackt. So ganz schön war es nicht. Also vom ersten Schultag an bis, sagen wir mal, bis zur Oberstufe im Gymnasium nachher, war das eigentlich so ein Durchwursteln, würde man sagen, so ein Durchhangeln. Meine Mutter immer hat gesagt, du lavierst dich durch, Ernst. Das war so meine Erfahrung. Und diese Erfahrung... Die beruht vielleicht darauf, dass das, was so wichtig wäre in meinem Leben, dass ich das Gefühl habe, ich kann was bewirken, ich kann kreativ sein, ich bin achtsam mit den Menschen und so, dass es ja in der Schule gar nicht so drauf ankommt. Aus diesem Bewirken wird ja dann eigentlich nur mehr, dass man das Gefühl hat, man wird belehrt, statt dass man was wirklich bewirkt. Es kommt auch nicht darauf an, dass man jetzt unbedingt gut in der Gemeinschaft ist. Also Sozialkompetenz, das ist ja etwas, was ja auch kaum bewertet wird, ne? Sondern es kommt einfach drauf an, und das war mir damals noch nicht so klar, da habe ich das System Schule nicht so gut verstanden, erst später, als ich ein bisschen erwachsener wurde. Dass es eigentlich so drauf ankommt, dass das, was da vorgetragen wird, dass es in irgendeiner Weise reproduziert wird. Und wenn man das erkannt hat, dann muss man das nur aufschreiben, was der Lehrer sagt. Das habe ich aber früher nie gemacht. Ich habe gedacht, das ist ein wirkliches Erlebnis. Als mir das bewusst war, dann habe ich das immer aufgeschrieben und ich bin dann sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Ich habe das manchmal noch dann eine Seite voraus im Buch gelesen und das hat mir unheimlich viel Imagegewinn gebracht. Und dann fing Schule an, wirklich sehr erfolgreich zu sein. Dann habe ich es also relativ kurz auch und leicht geschafft, während es vorher furchtbar mühsam war und es mir überhaupt keine Freude bereitet hat.
Aber es war, glaube ich, ein Schlüsselerlebnis, weil auch ein Deutschlehrer, der hat Sie letztlich animiert, dann noch das Abi nachzumachen, oder?
Ja,
also, oder so, zumindest hat er Ihnen nochmal so einen Kick gegeben.
Ja, ich hätte normalerweise damit noch ein Reifer aufgehört. Ich habe noch eine Lehre zwischendurch gemacht.
Steuerberatergehilfe.
Da hieß es sogar dann, ehe der Ernst etwas lernt, gibt der Ochse Milch. Das ist also die größte Minderschätzung, die man sich so vorstellen kann. Sich dann auf den Weg zu machen, das bedarf natürlich auch eines gewissen Zuspruches. Und genauso, wie ich das jetzt in der Vergangenheit den Schülern gegeben habe, hat dieser Mensch mir auch meine Stärken offeriert, von denen ich gar nicht wusste, dass man sie im Lernprozess eigentlich benutzen kann. Ausdauer ist so was ganz Wichtiges, ne? Also ich war Ausdauersportler und bin Radrennen gefahren und alles Mögliche, aber ich hätte nie gedacht, dass das mit Lernen zu tun hat. Dass das eigentlich auch ein Ausdruck für Hartnäckigkeit ist, für Zielstrebigkeit ist. Und das hat der Kollege damals geschafft. Er hat mir ein Buch geschenkt, ein ziemlich langweiliges Buch. Aber der Text, der vorne drin stand, dass die Stärken, die ich habe, das war Ausdauer und war Zielstrebigkeit, dass ich die in dem anderen Kontext benutzen kann, das fand ich ganz wichtig und hat mich sehr geprägt. Also das ist eins von diesen Schlüsselerlebnissen. Und genau nach dieser Aussage hab ich mich dann auf den Weg gemacht und bin dann irgendwo hingegangen in eine Schule und habe gesagt, ich möchte gern wieder in die Schule gehen.
Schon verrückt, dass manchmal das Leben wirklich auch so von einzelnen Begegnungen abhängt.
Na klar.
Dass man die Kurve kriegt, ne? Aber würden Sie sagen, dass heute unsere Gesellschaft es vielleicht auch Kindern und Jugendlichen doch noch schwerer macht, sich, ich nenne es jetzt mal so, solche Auszeiten zu nehmen? Also die Lebensläufe müssen doch bitte schön möglichst stringent sein, also möglichst wenig links, rechts abbiegen, oder?
Ja, also wir bewundern Menschen, die mit 14 das Abitur machen und dann schon in der Schule vielleicht ein Vordiplom erreichen in einem bestimmten Studiengang beziehungsweise Bachelor. Wir sind halt in einer beschleunigten Gesellschaft und wir denken, dass die Zielstrebigkeit, dass die Anpassung funktionieren zu können, seine Aufgabe relativ reibungslos zu erfüllen, dass das das Wichtigste ist. Und wir vergessen dabei, dass gerade die Umwege die Perspektiven eröffnen, dass letztlich nicht das Sammeln von Wissen den Erfolg für einen Menschen selber oder für eine ganze Gesellschaft bringt, sondern dass es die tiefe Erkenntnis ist, die entstehen muss. Und diese tiefe Erkenntnis, die entsteht nicht beim Auswendiglernen, sondern die entsteht dadurch, dass ich mich mit den Dingen wirklich auseinandersetzen will und aus diesen Informationen und aus dem, was ich als Wissen gespeichert habe, tatsächlich für mich Erkenntnisse ziehe und mit diesen Erkenntnissen dann mein Leben gestalte und vielleicht auch meinen Beitrag zur Gesellschaft leiste.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Der Mann ist immer in Bewegung, aber nie in Hektik, habe ich in einem Artikel über Sie gelesen, Herr Fritz Schubert. Stimmt das?
Ja, das können Sie jetzt vielleicht besser beurteilen.
Er sitzt ganz entspannt hier im Studio.
Ja, man könnte ja in Bewegung sein, indem man getrieben ist. Das heißt, einmal, da läuft einer hinterher und treibt einen immer so an. Oder das eigene Ich treibt einen an.
Ihr Tempo bestimmen Sie schon selbst, oder?
Das Tempo bestimme ich selber, ganz genau. Mhm. Aber was damit gemeint ist, ist einfach, dass ich mit den 63 Jahren mich immer noch ganz sportlich fühle und auch noch sportliche Ziele habe. Das muss ich dazu gestehen, weil Sport mich das ganze Leben lang begleitet hat und mir in vielen Situationen auch noch gezeigt hat, dass es noch mehr gibt als nur zu büffeln, dass es noch mehr gibt als nur nach Karriere zu streben, sondern dass es ganz schön sein kann, sich für sich mal auf den Weg zu machen, um ganz bestimmte sportliche Ziele zu erreichen. Und
Sie laufen Marathon, Sie haben 5-mal am Ironman teilgenommen.
Ja, das stimmt.
Ja, was gibt Ihnen der Sport?
Der Sport gibt mir, dass ich mich selbst wahrnehme, dass ich das Gefühl habe, ich bin im Körper. Der Sport gibt mir die Möglichkeit, mit Menschen zusammenzukommen, mit denen ich vielleicht sonst nicht zusammenkomme. Wenn ich samstags in meiner Radgruppe treffe, das sind alle Menschen unterschiedlicher Herkunft, mit unterschiedlichem Alter unterwegs. Und dann bin ich nicht in der Rolle, in der ich sonst die ganze Woche bin. Und der Sport gibt mir die Möglichkeit, und ich denke, Sport ist ja auch so angelegt, diese Herausforderung, die physische Herausforderung anzunehmen und versuchen, die zu bewältigen. Dass das natürlich ein Punkt ist, der ganz wichtig ist und der bringt mich in die Natur. der bringt mich mit anderen Menschen zusammen.
Aber Sie gehen natürlich auch an Grenzen bei dem, was Sie machen. Das ist ja nicht irgendwie mal so ein bisschen joggen, sondern das ist ja schon
viel. Ja, ich denke, dass das zum Glück auch dazugehört, die Herausforderung anzunehmen. Mhm. Ne? Und wenn ich die Herausforderung dann bewältigt habe, dann ist ja das Glücksgefühl umso größer. Ne?
Ihr Glückskonzept hat Sie ja auch mit dem Sport zusammengebracht. Also Sie sind beim Fußballverein Hoffenheim aktiv, bei den Gewichthebern in der DFB-Nachhaltigkeitskommission. Würden Sie sich als so eine Art sportpsychologischer Berater bezeichnen oder welche Rolle haben Sie da?
Ja, also es geht ja darum, dass im Sport nicht nur die sportliche Leistung zählt, sondern die Sportler meistens sehr erfolgreich sind, wenn sie mit einer ausgereiften Persönlichkeit verbunden sind. Und ich denke, das ist im Sport wichtiger geworden denn je. Und im Fußball gibt es sehr viele Verführungen und junge Sportler, die vielleicht mit 15 oder 16, die ja jetzt verführt werden mit riesigen Honoraren oder Ablösesummen oder was auch immer, dass die natürlich besonders gefährdet sind, ist klar. Und deswegen ist es umso wichtiger, ihnen das zu vermitteln, was das Leben wirklich ausmacht. Und davon kann man ausgehen, dass es Menschen sind, die ihnen etwas bedeuten. Das ist Mario Götze, der zu Hause wohnt, bei den Eltern sich wohlfühlt, der Vater ihm das Vermögen verwaltet. Der hat natürlich gute Voraussetzungen. Es geht nicht, dass man dann sozusagen später kommt im Sport und möchte dann an der Stelle wieder anknüpfen, wenn der Zug abgefahren ist. Und das haben die Sportverbände erkannt, der DFB ganz genauso. Deswegen hat er ja die Nachhaltigkeitskommission ins Leben gerufen, dass es hier darum geht, den jungen Menschen nahezulegen, dass beispielsweise Respekt, dass Wertschätzung, dass andere Ziele außer den sportlichen Zielen wichtig sind und dass das Anstreben dieser Ziele auch sehr viel Wohlbefinden erzeugen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich, wenn wir bei den Gewichthebern sind, da auch Erfolg mit verknüpft ist, dass es vielleicht mal wichtig ist, neben sagen wir mal, der Technik oder der Kraft noch etwas anderes mit in die Waagschale zu werfen, nämlich Emotionen, die ja ein wirklicher Energiefaktor darstellen. Das ist eine Frage, die im Sport immer mehr Bedeutung bekommt. Deswegen habe ich mich mit Sportpsychologie beschäftigt und bin in den verschiedenen Kommissionen und fühle mich da auch sehr wohl als ehemals aktiver Sportler.
Sport gehört zum Glück dazu für Ernst Fritz Schubert. Und er berät Sportler in Sachen Emotionen und Glück, Fußballer und Gewichtheber.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Fritz Schubert, Sie haben ja das gemeinnützige Fritz-Schubert-Institut gegründet. Und da steht auf der Homepage, es hat die Aufgabe, Glück und Zufriedenheit in der Gesellschaft und für den Einzelnen zu stärken. Das klingt jetzt nach einer Beratung nicht nur für Lehrer, sondern fast auch nach einer, ich sag mal, etwas anderen Form der Unternehmensberatung, oder?
Ja, wie es klingt.
Kann man das so sagen?
Wie es klingt, weiß ich nicht.
Weil es wenden sich auch Firmen an Sie, oder?
Ja, natürlich. Aber zunächst einmal war das ja im schulischen Kontext gedacht und wenn Lehrer Glück unterrichten sollen, dann müssen die natürlich auch ausgebildet werden. Mhm. Und das war so in einem Pilotprojekt, der erste Versuch vor 2 Jahren, dass wir gesagt haben, wir möchten Lehrer ausbilden. Und dann habe ich alle Experten, die ich in dem Kontext des Schulfaches Glück eingesetzt hatte, auch wieder gefragt, ob sie dabei sind. Da kamen dann also für diese Lehrerausbildung Schauspieler, Theaterpädagogen, Mentaltrainer, Gesundheitscoaches und so weiter, die den Lehrern sozusagen aus ihrem Strauß die Blumen überreicht haben, die sie nachher zu einem neuen Strauß wieder zusammenfügen können und diesen Strauß den Kindern nachher zu geben.
Aber es ist ja mittlerweile viel größer geworden.
Ja, also, natürlich.
Was ja, dann auch, also auch Firmen daraus, oder auch die Kliniken. Also das finde ich ganz bemerkenswert, dass Sie ja jetzt auch mit Reha-Kliniken zusammenarbeiten.
Ja, es ist natürlich spannend. Ne? Also was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Konzept und warum finden es die anderen so interessant? Ich habe dann Vorträge gehalten und habe von dem Konzept berichtet und dann kamen auch Menschen auf die Idee und haben gesagt, das können wir eigentlich in unserem Kontext auch benutzen. Ne? Also beispielsweise das, was in der Reha-Klinik am Königstuhl in Heidelberg als Pilot gelaufen ist, zu sagen, Menschen, die ähnlich, das ist doch der Vergleich, wie Cornelius ausgeschieden sind, verloren haben, weil sie vielleicht gesundheitliche Schäden haben, die wollen ja wieder eine neue Perspektive entwickeln. Die wieder an die Stelle zurückzuführen, zu sagen, da gibt es eine ganze Reihe von Stärken, die in dir ruhen und die dich eigentlich aufrufen, diese Stärken zu praktizieren. Da entsteht ja Wohlbefinden. Das ist bei den Menschen, die ausgeschieden sind, natürlich ganz wichtig, die wieder an die Stärken zu erinnern und dann auch ihnen zu helfen, wieder neue Visionen, neue Träume zu entwickeln.
Aber vielleicht noch ein Stückchen schwieriger sogar manchmal als bei den Schülern, also als bei jungen Menschen.
Na klar.
Menschen mittleren Alters nach einer schweren Krankheit?
Das ist, also da ist, sagen wir mal, das, wenn wir unseren Plan ja nicht realisieren können, wir sind ja alle dort, und das ist immer so weiterläuft, ne? Also, ob da jetzt eine Trauer dazu kommt und dass ein naher Angehöriger verstirbt oder dass wir einen Verlust hinnehmen müssen in irgendeiner Form oder dass wir ausscheiden müssen aus einer Gruppe, die uns ganz wichtig ist, dann haben wir immer das Gefühl, wir haben den Plan nicht realisiert, der uns so wichtig war. Und das heißt natürlich, wir trauern, das heißt natürlich, in uns entsteht eine Leere. Und jetzt geht's darum, diese Leere wieder zu füllen. Und das ist was ganz Wichtiges an der Stelle, nämlich sich auf den Weg zu machen, zu sagen, wie kann man das denn füllen? Da ist einerseits mal ein Päckchen, das heißt Dankbarkeit für das, was war. Das ist ja was ganz Wichtiges.
Fällt natürlich vielen Menschen schwer, gerade in dem Moment der Krise.
Das zu erkennen. Genau. Und dann zu prüfen eigentlich, dass diese Lebenserfahrung, die da ist, ja zu dem Leben dazugehört. Und das Zweite, um diese Leere zu füllen, ist nachher, sich auf den Weg zu machen, zu sagen, welche Perspektiven ergeben sich dann wieder? Welche neuen Ideen habe ich denn? Für was war es denn gut, dass es jetzt so gekommen ist? Und was kann ich damit realisieren? Das Zweite, nachher, was Sie angesprochen haben, die Unternehmen. Mhm. Da geht es natürlich auch darum, dass es vielleicht ja günstiger ist, wenn man jetzt nicht permanent irgendwie nur Umsatzziele hat oder Gewinnziele, sondern das Gefühl hat, dass die Menschen, die da sind, ihre Stärken auch einbringen. Es gibt Unternehmen, die zeigen tatsächlich, wie das Unternehmen wirklich steht, ihren Mitarbeitern. Die erlauben ihren Mitarbeitern, dass sie vielleicht irgendwo an das Produkt, was sie herstellen, auch ihr Signet machen. Mhm. Die erlauben dann vielleicht auch, dass, wenn sie nach außen auftreten, als der Mitarbeiter, an den man sich wieder wenden kann. Das sind alles Erfolgsrezepte, die weit weg sind von dem einer anonymen, einer Massenproduktionsgesellschaft, was dem Menschen eigentlich ja nicht dient. Wir Menschen, wir wollen wirksam sein und wir wollen beachten und beachtet werden und wir wollen Herausforderungen bestehen. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir einen großen Teil unserer Sinnfrage gelöst. Und wenn wir die Sinnfrage gelöst haben, dann haben wir natürlich auch an der Stelle unser Wohlbefinden erzeugt.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Wir haben ganz viel über Glück gesprochen. Heute zum Jahresbeginn in SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, mit Ernst Fritz Schubert. Der Mann beschäftigt sich permanent mit diesem Thema. Und wahrscheinlich ist es ganz schrecklich für Sie, weil Sie die Frage schon 1000 Mal gestellt bekommen haben. Ich kann sie Ihnen aber nicht ersparen. Sind Sie ein glücklicher Mensch?
Sehr. Ich bin sehr glücklich. Und ich weiß auch, warum.
Nämlich?
Ich lebe in einer sehr glücklichen Gemeinschaft. Ich fühle mich gesund, was zum Glück dazugehört. Ich habe eine kleine Enkelin, die mich sehr glücklich macht. Und ich schaue auf eine sehr befriedigende berufliche Laufbahn zurück. Und das, was vor mir liegt, das klingt verlockend. Das sind viele Dinge, die spannend sind, vom Buchschreiben bis zum Sport, bis zu allen möglichen Herausforderungen, die ich noch bestehen will. Und die Rückschau und die Vorschau, also die Dankbarkeit, von dem ich sprach, und die Vorfreude auf das, was kommt, die lassen mich sehr glücklich sein.
Das können wahrscheinlich gar nicht so viele Menschen sagen. Oder sie könnten es vielleicht, aber sie erkennen es nicht. Das ist wahrscheinlich der Unterschied. Sie haben es eben gesagt, hinter Ihnen liegen, ich glaube, über 30 Jahre, ne, 35 Jahre Schuldienst. Ich kenne Lehrer, die klagen dann. Die sagen, puh, das war so anstrengend. Und Sie sagen, es war eine tolle Zeit.
Ja, es war eine tolle Zeit. Es war eine Zeit, in der man sehr viele Menschen kennenlernen durfte, indem man ihnen helfen durfte, indem man sich, ich bin ja nie aus da in eine andere Schule gekommen, ich war immer in derselben Schule, vom Referendar bis zum Oberstudiendirektor. Das heißt, an der Stelle war ich immer mit ähnlichen Menschen zusammen und das macht natürlich auch ein vertrautes Verhältnis aus und es gibt natürlich auch Sicherheit, es gibt Geborgenheit und diese Menschen haben mich auch wirken lassen, das muss man dazu sagen. Ich durfte ein bisschen spinnen, wenn man so will, ich durfte Visionen entwickeln und haben mich gestalten lassen. Und wenn Sie authentisch mit den Menschen umgehen, dann kriegen Sie so viel zurück, auch von jungen Menschen. Das ist dann vielleicht, würde man sagen, nicht standesgemäß, dass die Schüler einem begegnen und einem zuwinken und sagen Hallo oder aus dem Fenster winken oder einfach nur anlächeln. Das sind Dinge, die mich aber sehr, sehr zufrieden gemacht haben und glücklich in dieser Schulzeit. Und es ist so schön, auch immer wieder Schülerinnen und Schüler zu treffen, die dann so Lust haben, einem das zu erzählen, was sie alles von dem realisiert haben, was sie sich vielleicht damals vorgenommen haben. Das sind wunderschöne Erlebnisse und ich kann mir für mich keinen schöneren Beruf oder konnte für mich keinen schöneren Beruf vorstellen als das, was ich gemacht habe. Es war nie langweilig, es war immer spannend und das gehört natürlich dazu, dass wenn man in dem, was man tut, auch einen Sinn sieht, in dem man, was man tut, sich wohlfühlt, das liebt letztlich, dass das natürlich auch Schutzfaktoren sind, die dem Stress entgegenwirken.
Bei SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, ist es üblich, dass der Gast ein kleines Dankeschön bekommt. Ich gehe mal davon aus, dass Sie entweder schon irre viele Glücksschweine zu Hause haben, Glückspilze, Kleeblätter. Oder eigentlich brauchen Sie es natürlich gar nicht, weil Sie sind ja ein glücklicher Mensch. Ich muss jetzt unter den Tisch greifen in die...
Jetzt bin ich mal gespannt.
Ja, da kommen Sie nie drauf. Aha. In die gelbe SWR1-Tasse.
Tasche war ein Geschenk.
Ja, nach Weihnachten. Also für den passionierten Fahrradfahrer. Wir wünschen Ihnen, dass Sie pannenfrei durchs nächste und auch durch all die anderen nächsten Jahre kommen. Eine Art Schweizer Taschenmesser, ein Mini-Reparaturset fürs Fahrrad.
Damit kann man ja sozusagen jedes Problem lösen. Ne?
Genau, und ich habe mir es erklären lassen, man kann sogar eine kaputte Kette reparieren. Fand ich beeindruckend.
Ja, da müssen wir die Glieder auseinanderschrauben dann. Ne? Das hier
Teil, Sie kennen sich aus.
Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Eck. Und vielen Dank für die schöne Sendung. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Der Tag kann eigentlich nicht schlechter werden. Danke.
Alles Gute.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.